Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling. Diesmal mit Andreas Storm und die Akte Madrid, ein Kriminalroman bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und wir steigen direkt ein. Es ist viel Historisches hier dabei. Es geht um Beute, Kunst. Es ist zum Teil eine relativ verworrene Geschichte. Es geht um Francos Diktatur in Spanien, auch die deutsche Verwicklung. Und es geht natürlich auch um Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die politisch in der Öffentlichkeit stehen. Da nickt Sebastian schon entsprechend, der jetzt mittlerweile Bundestagsabgeordneter ist. Und als Spitzenpolitiker eine souveräne Gelassenheit auszustrahlen, das auch in Gesten auszustrahlen, in Blicken, weil man eben ständig beobachtet wird. Ist das was, was du manchmal vom Spiegel zu Hause übst?
Auf gar keinen Fall. Das würde auch noch fehlen. Man sollte ja authentisch sein, würde ich
mal
sagen.
Ich habe mir das gerade so schön vorgestellt, ja, wie du da mit der Zahnbürste gerade noch und
ja. Nein. Aber man sollte sich vielleicht in der Situation, wo irgendwie Kameras bei einer Veranstaltung auf die erste Reihe gerichtet sind, in der man möglicherweise da als Gast sitzt, vielleicht nicht zwingend die ganze Zeit in der Nase bohren. Das würde ich eher da einordnen.
Ach, wenn man in die Heute-Show oder zu TV Total kommen möchte, das ist das ein adäquates Mittel, glaube ich. Also das wenn man mitten in Ermittlungen ist, was ja immer mal wieder der Fall sein soll, ich kenne es aus dem journalistischen Bereich, in der Zeit, wo man gerade etwas sehr Aufwendiges, sehr Spannendes recherchiert, natürlich kommt man da eigentlich nicht auf die Idee, Urlaub zu nehmen, aber manchmal dauert sowas auch sehr lange. Und insofern ist es dann eben auch manchmal schwierig, den Urlaub zu planen. Das wird hier auch thematisiert. Also erst dann wirklich Urlaub nehmen zu können, wenn es zumindest keine Spur mehr im aktuellen Fall gibt. Dieses Urlaubsregime, ist es tatsächlich auch für Polizistinnen und Polizisten, ähnlich wie in meinem Berufsstand, echt eine Schwierigkeit, dass man also eigentlich einen geplanten Urlaub kaum machen kann, vielleicht sogar absagen muss, weil eben da jetzt gerade was hochkocht und die Kolleginnen und Kollegen alle schon überlastet sind. Und wenn der einzige Fachmann die einzige Fachfrau ist?
Also einfach ist es nicht. Also wenn man seinen Jahresurlaub, zum Beispiel seinen Sommerurlaub in der Karibik, schon sehr, sehr lange im Voraus geplant
hat. Man scheint gut zu verdienen bei der Polizei.
Ich habe nicht von meinem geredet. Also. Ich war noch nie da. Dann ist es so, dass man ja auch dann Geld schon ausgibt und investieren muss. Und das wiederum führt dann dazu, wenn jetzt aus irgendwelchen dienstlichen Gründen das wirklich erforderlich wäre, dass man den absagen müsste, dann müsste der Dienstherr die Kohle bezahlen.
Also ja, wer bezahlen ist der Dienstherr, also der Staat immer so ein bisschen.
Genau, also deswegen, so einfach ist es in diesen Situationen nicht, wenn man schon wirklich Urlaub genehmigt bekommen hat. Das ist sozusagen das Zauberwort. Es gibt dann immer, früher gab es eben solche Blätter, in denen man das immer eintrug. Und sobald da die Unterschrift hinter war, dann war der Urlaub genehmigt, dann durfte man buchen und dann war der auch eigentlich im Wesentlichen unverrückbar, bis auf riesengroße Ausnahmekatastrophen, die hätten eintreten können, aber dann unter den gerade genannten Bedingungen.
Apropos bezahlen, auch ein Thema hier, Bitcoin, also Digitalwährung, wo man immer wieder hört, das wird auch unglaublich viel von Kriminellen genutzt. Also ich kenne es jetzt eben nur als spekulative, aber ganz lustige Anlageform. Es gibt ja sogar die Stuttgarter Börse, hat mit Bison ein Angebot, wo man das tatsächlich auch legal und eben in der offiziellen Umgebung machen kann und zumindest da nicht fürchten muss, dass man einem Anbieter aufsitzt, der jetzt völlig unseriös ist. Trotzdem, es ist natürlich ein schwieriges Thema, es ist ein schwieriges Geschäft, aber es soll tatsächlich regelmäßig von Kriminellen genutzt werden, weil es ja so schön anonym ist. Ist das was, wo ihr auch immer mal wieder drüber gestolpert seid in der Polizeiarbeit?
Ja, das ist an der Tagesordnung. Das ist sozusagen unter der großen Überschrift Geldwäsche natürlich ein ganz großes Kapitel, was auch aktuell diskutiert wird. Es gibt neue Regulationen auf Ebene der Europäischen Union, die ich ein bisschen bedauerlich finde, weil man erst ab 1.000 Euro da seine Wallets irgendwie mit Namen und Vornamen hinterlegen muss. Aber das ist natürlich an der Tagesordnung. Das Bundeskriminalamt hat vor nicht allzu langer Zeit eine große Plattform vom Netz genommen, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, diese nachvollziehbaren Ketten, diese Blockchains, so ganz anonym ist es nicht per se immer, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, die durcheinander zu würfeln und zu mischen und hinten wieder zusammenzusetzen. Chipmixer hieß die. Das war so einer der größten Schläge gegen die Geldwäscher. Und daran kann man schon erkennen, dass das ein Modus operandi, sagen ja die Fachleute da, von vielen ist, um zu versuchen, kriminell erworbenes Geld sich irgendwie so nutzbar zu machen, dass die Strafverfolger nicht erkennen können, wo es ursprünglich mal hergekommen ist. Ein Gesichtspunkt von vielen, aber ein dominanter aktuell natürlich.
Chipmixer arbeiten nicht nur bei Fanny Frisch und bei der Berliner Spielbank. Wir haben wieder was gelernt. Bulle und Schreiberling hieß heute mit Andreas Storm und die Akte Madrid. Und es geht eben auch um die Diktatur von Franco in Spanien. Und das hat mich schon ziemlich nachdenklich gemacht, auch aufgrund der im Moment latent aktuellen Ereignisse hier in Deutschland, wo man merkt, dass Rechtsradikale sich treffen, dass die Deportationsfantasien haben bis hin zu Menschen, die sich um Geflüchtete gekümmert haben. Da ist es dann nicht so furchtbar weit, dass man auch Journalistinnen und Journalisten, die kritisch berichtet haben, möglicherweise dann nicht mehr im Land haben möchte. Und ich frage mich, wenn es, und das haben wir ja weniger als die Hälfte der Länder auf der Welt, sind im Moment noch eine Demokratie und dieser grundsätzliche Trend setzt sich im Moment fort. Und was passiert eigentlich, wenn, wie Spanien ist ja nun auch ein zivilisatorisches, aufgeklärtes Land, aber da hat es eben auch mal eine Diktatur gegeben, auf unserem deutschen Boden nun auch. Zwei verschiedene. Wenn solche Kräfte tatsächlich wieder an die Macht kämen. Ich meine, ein engagierter Polizeigewerkschafter, der auch noch für eine demokratische Partei im Bundestag sitzt, ein Journalist, der sich auch in einer Journalistengewerkschaft engagiert hat, exponiert hat, eben auch ganz klar gegen Extremismus, gegen die Beschneidung von Grundrechten. Wir werden nicht die allerersten sein, die da toll gefunden werden. Und hier wird dann auch darüber reflektiert, sich dann eben anpassen zu müssen. Gerade eben auch im Job als Polizistin, als Polizist, aber eben auch als Journalist. Man kann ja dann nicht mehr wirklich frei berichten. Das Grundrecht Pressefreiheit ist eins der ersten, das dann weg ist. Also mich macht sowas ziemlich nachdenklich, ja manchmal sogar schon fast sorgenvoll, wenn man als Beamter dann auch noch, als Polizeibeamter, dem Staat ja untersteht, dort einen Treueeid geleistet hat, eigentlich auf die Demokratie, die ist dann dummerweise gerade abhanden gekommen. Ich denke mir, auch in deinem Kopf wird das manchmal wirken. Du bist freigestellt im Moment, weil du im Bundestag sitzt, aber du bist ja nicht nur vom Herzen her, sondern auch vom Job her, du bist weiterhin Polizeibeamter.
Ja, natürlich. Und gerade aktuell wirkt das natürlich ganz besonders, nachdem wir Verbindungen zwischen AfD und wirklich völlig rechtsaußen stehenden Leuten, die offensichtlich alle Leute mit irgendeiner Abstammungsgeschichte irgendwie aus dem Land kriegen wollen, in einer solchen Situation beunruhigt mich das selbstverständlich, so wie es vielen aktuell geht. Und das betrifft auf der einen Seite alle Staatsgewalten, bei denen wir ja schon sehen, dass eben von der AfD versucht wird, sie zu unterwandern. Also man hat versucht, Einfluss zu nehmen auf die Wahl von Chefinnen und Chefen und will dort versuchen, Leute unterzubringen. Das heißt dritte Staatsgewalt. Bei der zweiten Staatsgewalt kennen wir auch viele Beispiele, wo wir rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei gesehen haben. Wir haben Eskapaden bei Spezialeinheiten der Bundeswehr schon erlebt. Also auch bei der Exekutive kennen wir das. Und in den Parlamenten sitzen sie eh. Das kann ich jetzt tagtäglich bestätigen. Und ihr seid auch ständig unter Beschuss. Also das heißt im Prinzip, alle Staatsgewalten stehen im Moment im Feuer. Und das Schlimmste im Moment, was ich am bedrückendsten finde, sind die vielen, vielen sehr angsterfüllten Rückmeldungen von Menschen, deren Eltern oder Großeltern vielleicht mal irgendwann eingewandert sind, die sich jetzt natürlich adressiert fühlen von diesen Verrückten, die sich da zusammengefunden haben. Und das geht hin zu Gesprächen, die ich bei Geburtstagsfeiern vor nicht allzu langer Zeit hatte, wo wirklich Akademikerinnen und Akademiker, also keine irgendwie verrückten oder dummen Leute, ganz im Gegenteil, sagen, wir überlegen uns, ob wir einen Plan B benötigen für den Fall, dass wir hier in Deutschland irgendwie so nicht mehr bleiben können. Und deswegen glaube ich, ist auch gut, dass wir im Podcast mal wirklich so eine ernste Minute uns nehmen, um deutlich zu machen, dass da wirklich alle im Moment dran ziehen müssen, um deutlich zu machen, das ist eine reale Gefahr, über die wir sprechen und keine, die mal lange her war, wie bei Franco oder wie bei Adolf Hitler, sondern wir haben reale Gefahren im Moment direkt aktuell zu bewältigen. Und das, glaube ich, kriegen wir am besten hin, wenn wir oft darüber sprechen und wenn wir auch solche eigentlich ja auch häufig in der Regel lustigen Unterhaltungsformate mal nutzen, um mal ein paar Minuten dafür zu verwenden und zu sagen, das muss allen bewusst sein und alle sollen nach Möglichkeit ihres dazu tun, damit wir überhaupt nie darüber reden müssen, dass so etwas nochmal passiert.
Demokratie ist halt nicht automatisch da. die kann auch morgen weg sein, wenn man sie nicht verteidigt. Apropos morgen weg, wir wollen ja auch wieder lustig werden und am besten macht man das mit Witzen auf Grundlage dessen, was im Buch ist und zu Ungunsten guter Freunde. Da sind wir jetzt. Also morgen weg kann sein. Und wie komme ich da jetzt, wie schlage ich jetzt die Brücke zum Friseur? Also der Bundeskriminalamtsvizepräsident sagt hier einem Untergebenen, jetzt gehen Sie mal zum Friseur, bevor Sie mir nochmal unter die Augen treten. Ist jetzt bei dir gerade nicht mehr ganz so groß das Thema. Stimmt. Ja. Aber also ich kann mich gut daran erinnern, dass mir Chefinnen oder Chefs schon mal gesagt haben, hör mal, also, du bist regelmäßig vor der Kamera. Meine Freundin ist die stärkste Kritikerin, ja, aber auch Chefin oder Chefin, jetzt wird es dann doch mal wieder Zeit für einen Friseur. Wir hatten sogar in Corona-Zeiten die Menschen, die in der Maske bei uns arbeiten, die Frauen und Männer, wir hatten den großen Vorteil, dass wir zumindest so notdürftig etwas frisiert wurden, damit wir nicht aussahen, also wir sahen sowieso schon nicht so toll aus. Wir erinnern uns, damals haben die Friseurinnen und Friseure auch im Shutdown, im Lockdown zugehabt und auch wir konnten da nicht hin und dann wurde so ein bisschen an uns rumgeschnibbelt, dass wir nicht ganz so furchtbar aussehen. Aber in der Tat, das ist mir auch schon mal gesagt worden. Jetzt geh mal wieder zum Friseur, damit du anständig aussiehst. Dir im Dienst auch schon mal?
Nee, tatsächlich ist mir das noch nicht passiert. Und außerdem muss ich die ganze Zeit dran denken, welcher BKA-Vizepräsident es nicht gewesen sein könnte, der man nämlich meine Frisur trug. Der ist jetzt aktuell nicht mehr da. Also man kann so ein bisschen sortieren anhand der real existierenden Menschen. Nee, mir ist es tatsächlich noch nicht passiert. Ich erinnere mich aber, dass ich während der Polizeiausbildung, 1993 begann die, da hatten wir mal einen Kollegen, der wirklich aus modischen Gründen eine Glatze trug. Es war so eher, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, war er so in dieser Techno-Szene unterwegs. Und der kriegte damals eine Ansage, er sähe irgendwie zu rechtsextrem aus und er müsste sich die Haare wachsen lassen. Das habe ich nur so ganz dumpf in Erinnerung. Du merkst, das liegt ein paar Jahrzehnte zurück. Aber damals hat es mal sowas gegeben. Es gab sogar mal einen Haar- und Barterlass vor vielen Jahrzehnten bei der Polizei, wo das genau vorgeschrieben war. Bei der Bundeswehr, glaube ich, auch. Also, aber diese Zeiten sind so weitestgehend vorbei.
Da hat sich einiges geändert. Ja. Wir hören uns wieder in 14 Tagen in der nächsten Folge von Bulle und Schreiberling. Diesmal haben wir gesprochen über Andreas Storm und die Akte Madrid, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Vielen Dank.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.